Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Ich begrüße sehr herzlich zu Massiv Kreativ Frauke Lietz. Hallo Frauke.
Ja, hallo.
Frauke, du bist für den Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern tätig und ich freue mich, dass du uns und mir heute über ein Projekt berichtest, Mentoring Kunst. Vorher würde ich dich bitten, dich einfach nochmal selbst vorzustellen. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was so für dich die wichtigsten beruflichen Etappen waren, die dich dorthin gebracht haben, was du heute machst.
Also von Haus aus bin ich Theologin. Das ist ein Studium, was ich 1996 abgeschlossen habe, war dann in Berlin und habe dann erstmal in verschiedenen Projekten gearbeitet, im Haus der Demokratie zum Thema Bürgergesellschaft, zum Thema Runder Tisch für nachhaltige Entwicklung. Und in der Zeit ist für mich eigentlich deutlich geworden, ich finde es spannend, in Projekten zu arbeiten. Deshalb bin ich dann nicht in die klassischen Fahrberufe gegangen, was ja dann die Konsequenz von dem Studium normalerweise gewesen wäre, sondern habe eine Ausbildung als Weiterbildungsmanagerin an der TU Berlin gemacht über 2 Jahre, um dafür einfach Grundlagenwissen mir auch nochmal anzueignen. Und habe dann tatsächlich zunächst im theologischen Bereich, kirchlichen Bereich gearbeitet, als theologische Referentin 4 Jahre hier in Mecklenburg-Vorpommern, speziell im Bereich Frauenarbeit. Aus dem heraus hat sich dann ergeben, dass ich davon gehört habe, dass es ein Projekt für Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern geben soll unter dem Titel »Die Kunst vor Kunst zu leben«. Das hat 2006 begonnen und wurde bis 2015 gefördert. Und im Anschluss daran ist dann das Mentoring-Projekt gestartet. So vielleicht die Etappen zwischendrin.
Genau. Welche persönliche Verbindung hast du zum Thema Kunst? Also wie kam diese Verbindung von dem theologischen Hintergrund, sage ich jetzt mal, zum künstlerischen?
Der hat ganz viel mit der DDR-Situation zu tun, weil Kirche zu DDR-Zeiten oftmals der Ort war, wo Künstlerinnen, Autorinnen eine Möglichkeit hatten, Auftritte zu geben, zusätzlich zu den offiziellen. Manchmal anstelle von, also die besonders kritisch waren, hatten dann zum Teil nur noch innerhalb von Kirche die Möglichkeit, Auftritte zu haben. Und ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden und mein Vater war total interessiert an diesen Veranstaltungsformaten und da zu DDR-Zeiten das so war, dass man dann kein Hotel mieten konnte, sondern die Gäste, die geladen waren, dann im Pfarrhaus beherbergt hat, hatten wir also einen bunten, ja, Bundessammelsurium, also verschiedenste Frauen und Männer aus Kunst- und Kulturbereichen, die wir da kennengelernt haben. Und das heißt, ich bin quasi damit groß geworden, mit dieser Verbindung von Kunst und Kirche. Und das sind zwei Themen, die mich auch in unterschiedlichen Schwerpunkten dann immer begleitet haben. Aber ich habe gemerkt, ich finde die Zusammenarbeit mit Menschen, die ja frei denken, wie das Künstler und Autoren ja dann tun, total spannend finde. Und dann hat sich also im Laufe meines Lebens die berufliche Schwerpunktsetzung dahingehend verschoben. Mit Kirche bin ich aber auch nach wie vor verbunden, habe da auch 6 Jahre als Synodale gearbeitet, von 2013 bis 2018. Also das sind diese beiden Themen, die ich in der Wechselwirkung spannend finde, weil es da immer auch um Themen geht, die den Horizont erweitern und Dimensionen mitbedenken, die, glaube ich, uns große Bögen ermöglichen im Alltag.
Sehr spannend. Und wie würdest du jetzt deine Rolle im Projekt Mentoring Kunst beschreiben? Welche Aufgaben erfüllst du innerhalb dieses Projekts?
Also wir haben im Frauenbildungsnetz, die waren in den ersten 3 Durchgängen der Träger. Und da hatte ich das große Glück, dass die Projektleiterin von dem Kunstmentoring-Projekt in Rheinland-Pfalz sehr offenherzig war und mich wirklich gut eingeführt hat in Schwerpunkte, in Dinge, die zu beachten sind, so dass ich ja eigentlich eine eigene Mentorin quasi hatte, mit der ich das Projekt starten konnte. Und mit der zusammen habe ich diesen ersten Durchgang aufgebaut und die hat dann immer noch mal wohlwollend und kritisch auf meine Ansätze geschaut. Und im Programm selber habe ich dann eben diese Tandemarbeit aufgebaut. Das heißt, dass jede Mentee aus dem Bereich der bildenden Kunst sich eine Mentorin aus dem Bereich der bildenden Kunst gesucht hat oder auch ein Mentor. Also die Mentees sind ausschließlich Frauen, die Mentoren können aber Frauen oder Männer sein. Und das war von Anfang an auch so konzipiert, dass Autorinnen mit dabei sind. Und das, der zweite große Schwerpunkt war ein Fachprogramm, also wo bestimmte Themen, die individuell mit den Mentorinnen und Mentoren besprochen werden, aber auch nochmal von Fachexperten eingeführt und bearbeitet wurden. Und das Tolle für die Mentees war da auch, dass sie sozusagen, oder ist da, dass sie auch von ihren Erfahrungen, ihren unterschiedlichen Erfahrungen untereinander profitieren und lernen können. Und meine Aufgabe war also, diesen Ansatz zu entwickeln und Mentees zu finden, die sich auf das Projekt einlassen. Und da habe ich aber sehr profitiert, auch von den Jahren aus der Kunst von Kunst zu leben, weil darüber hatte ich einfach erfahrene Künstlerinnen und Künstler an der Seite, die ihrerseits auch Leute angesprochen haben, also in ihren Bezugsrahmen. Also das ist ja immer, wenn so ein Projekt neu an den Start kommt, müssen es ja erstmal Leute irgendwie auch spannend finden. Und da habe ich wirklich einen tollen Support gehabt durch die Leute aus dem Vorprogramm, die dann zum großen Teil als Mentorinnen oder Mentoren dann auch mit dabei waren. Ja, und das andere ist natürlich, also das Ganze wurde entwickelt in enger Absprache auch mit dem Gleichstellungsbereich im Sozialministerium. Das, also auch die Richtlinien, die alle zu bedenken sind, dass es von Anfang an eben gut eingebunden werden konnte. Und gleichzeitig ist das und war es meine Aufgabe auch, wirklich Partnerinnen und Partner zu finden, also mit dem Literaturrat als Kooperationspartner Kontakt aufzunehmen und auch inhaltliche Schwerpunkte zu besprechen im Programm, aber auch darüber hinaus. Dieser Ansatz auch wirklich gut verknüpft wird in andere Lebenswirklichkeiten hinein, weil es eine wichtige Aufgabe ist, die Künstlerinnen sichtbarer werden zu lassen. Also sie sind oft selber auch engagiert unterwegs, aber über das Programm hat man nochmal eine Möglichkeit, das stärker zu machen oder eine größere Resonanz herzustellen. Und jetzt mit dem Trägerwechsel zum Künstlerbund seit September 2020 ist es so, dass ich mir die Projektleitung zusammen mit Anne-Kathrin Siems teile. Ich habe die Gesamtleitung für das Projekt mit 70% und sie hat als Schwerpunkt den Bereich Mentoring-Programm. Und ich mache weiter das Fachprogramm und das Alumni-Programm. Ja, so, das ist so der aktuelle Stand.
Prima. Also um nochmal den Bogen zu schlagen, es gab sozusagen ein Vorläuferprojekt in Rheinland-Pfalz, von dem, das du kanntest und von dem du so begeistert warst, dass du eben gesagt hast, du willst es auch nach Mecklenburg-Vorpommern holen.
Genau, das war eigentlich ein Projekt, zu dem ganz Beginn vor der Förderung von Die Kunst von Kunst zu leben. Der Impuls war, dass überhaupt Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern in besonderer Weise gefördert werden.
Genau, und ist es eine Weiterführung vom Projekt, Die Kunst von Kunst zu leben? Oder worin unterscheidet sich das Projekt jetzt, Mentoring Kunst, vom Vorläuferprojekt, Die Kunst von Kunst zu leben?
Genau. Gemeinsam ist, dass das beides Professionalisierungsprojekte sind für bildende Künstlerinnen und aber darüber hinaus. Und Unterschiede sind zum Beispiel, dass eben die Kunst von Kunst zu leben sich an Künstlerinnen aller Genre gewendet haben und aller Sparten. Also das war auch offen für die darstellende Kunst, für Musikerinnen, also für alle, die im Prinzip auch sich als Künstlerinnen verstehen. Es war allerdings so, dadurch, dass es in Kooperation mit dem Künstlerbund aufgebaut wurde, dass auch da der Schwerpunkt durchaus bei der bildenden Kunst war. Und jetzt die Mentoring-Kunst-Durchgänge haben sich ausschließlich an bildende Künstlerinnen und Autorinnen gewendet bisher. Und vom ganzen Arbeitsansatz unterscheiden sie sich stark. Also so, weil so ein Mentoring-Programm ist einfach, das hat ein fertiges Konzept. Es gibt sozusagen die Tandems, es gibt dieses Begleitprogramm und gegebenenfalls das Alumni-Programm. Und damit ist es eigentlich so ein Format, was weitestgehend vorgegeben ist und einfach mit jeweils einem neuen Durchgang realisiert wird. Mhm. Unterscheidet sich natürlich. Und die Kunst von Kunst zu leben selber war ein Projekt, was sehr offen war in der Gestaltung. Also da sind ganz viele Dinge, die bis dahin zum Teil in den Schubladen der Künstlerin lagen, hatten eine Möglichkeit, dann auch umgesetzt zu werden. Also von daher ist es sehr viel freier gestaltbar gewesen in der Umsetzung.
Was ist denn grundsätzlich das Ziel und beziehungsweise die Mission von Mentoring Kunst?
Das Ziel ist wirklich, dass die Künstlerinnen gestärkt werden in ihrem Auftritt nach außen einerseits und andererseits aber für sich auch ihre künstlerische Position klarer definieren lernen. Mhm. Also das ist sozusagen der erste Kurs in jedem Durchgang. Da geht es tatsächlich um die eigene künstlerische, literarische Position, um klarer zu bekommen, warum bin ich Künstlerin oder Autorin, was sind meine Beweggründe und wo will ich hin? Weil denn der zweite Schritt, wo es um Sichtbarwerden geht und um stärkere Vernetzung und natürlich um die Aneignung ganz viel Fachwissens, das so in dieser Form leider nach wie vor nicht an den Hochschulen und Universitäten vermittelt wird. Also so Grundkenntnisse, um wirklich auf dem Arbeitsmarkt im Bereich Literatur und Bereich Kunst bestehen zu können, zu wissen, was sind die Spielregeln, was sind die Erfordernisse. Und im Kern geht es darum, wirklich diese Grundlagenkenntnisse zu vermitteln. So.
Das heißt, es gibt verschiedene Module innerhalb dieses Programms, die sich eben verschiedenen Themen widmen, wie du sagst. Also erstmal so eine Art Selbstreflexion, wer bin ich, wo liegen meine Ausdrucksmöglichkeiten und dann eben bezogen auf das Business, also wahrscheinlich Förderprogramme, soziale Absicherung. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, was die Mentees da lernen bei euch.
Also das ist tatsächlich der Schwerpunkt. Das ist auch das gesamte Projekt oder Programm ist im Kontext der Arbeitsmarktförderung angesiedelt. Und das geht genau um die Dinge, die du jetzt gerade auch beschrieben hast. Also dass sie wissen, was für Abrechnungen alles im Blick sein muss, wie die Steuern gestaltet werden müssen oder also so. Dann eben aber auch so Grundlagenkenntnisse fürs Management von Ausstellungen oder von Projekten. Und dann natürlich auch, was du sagst, wirklich nochmal Möglichkeiten. Also das eine ist zu gucken, wie in dem eigentlichen Kunstschaffen oder im literarischen Arbeiten da die Prozesse auf dem Arbeitsmarkt sind. Deswegen führen wir zum Beispiel Exkursionen im Bereich Literatur durch, die dann auch außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Und da wird wirklich die Bandbreite vorgestellt, welche Möglichkeiten habe ich, mein literarisches Werk zu veröffentlichen. Und da geht es eben los, dass ganz klassisch ein Besuch im Verlag ist. Waren wir zum Beispiel im Surkamp-Verlag, also dass man da wirklich mal von einer der Mitarbeiterinnen erfährt, wie funktioniert das eigentlich und an welchen Stellen sind Gestaltungsmöglichkeiten oder wo ist das einfach auch ein Regelwerk, wo die Chancen an manchen Stellen einfach objektiv schwierig sind und das aber mal nicht nur so in der Blackbox zu haben, sondern so einen Einblick in die Blackbox zu bekommen, was passiert da eigentlich, wenn ich mein Manuskript eingereicht habe und welche Chancen habe ich eigentlich, dass es dann auch letztlich, was ja das Optimum ist, auf dem Buchmarkt dann auch erscheint, bis hin, dass Agenturen als neue Formate von Buchveröffentlichungen vorgestellt werden und immer dann mit Vertreterinnen oder Experten direkt aus dem Bereich. Ist sozusagen der eine Bereich und das ist in Entsprechung auch zum Kunstmarkt. Da fahren wir zum Beispiel dann tatsächlich auch auf bundesweite Messen, um da einen Eindruck zu bekommen, wie funktioniert es auf dem bundesweiten Kunstmarkt dann auch. Und sich auch ein Stück einordnen zu können mit seiner Arbeit auch auf bundesweite, internationale Zwänge ist, glaube ich, jetzt sehr weit gegriffen, aber so ein eigenes Gefühl für den eigenen Ort in dem Gesamtgeschehen zu bekommen. Ja, genau. Und das andere ist, was du sagst, ist eben wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es auch für Querfinanzierung, weil es in aller Regel gerade im Bereich Kunst und Literatur so ist, dass es nur den wenigsten möglich ist, wirklich ausschließlich von ihrer Kunst oder ihrer Literatur zu leben und da wirklich Möglichkeiten für Stipendien aufzuzeigen, für ja, Ausschreibungen, für Wettbewerbe. Und da gibt es also auch wirklich einen ganzen Kurstag für in jedem Bereich separat, wo genau da diese ja, einfach Links zum Teil gezeigt werden. Also so einfach die Bandbreite der Möglichkeiten aufgezeigt wird, die dann vielen doch nur oft nur punktuell bekannt ist. Und dann aber auch Tipps zu geben, wie man sich professionell bewirbt, also wie man dann wirklich seine Bewerbungsmaterialien aufbereiten muss, dass man auch eine Chance hat, dann durch die Jury auch wahrgenommen zu werden.
Apropos Bewerbung, also ich nehme an, eure Plätze sind natürlich begrenzt. Wie groß ist die Chance, überhaupt in euer Programm reinzukommen? Was sind die Voraussetzungen? Da muss man sich wahrscheinlich auch dafür bewerben.
Genau, das ist so tatsächlich. Also wir haben pro Durchgang ungefähr 12 bis 14 Mentees, die daran teilnehmen können. Das hat sich auch bewährt, so von der Größe. Und es ist so, dass die Bewerbung dann einerseits in Richtung auf die konkrete Lebenssituation angeschaut wird, weil zentrale Voraussetzung ist, weil es eben eine Arbeitsmarktförderung ist, dass das Künstlerinnen und Autorinnen sind, die das wirklich professionell und hauptberuflich machen wollen, von der Kunst oder Literatur zu leben. Im Bereich der Kunst ist es relativ gut erkennbar, wenn Hochschulabschluss vorliegt, aber gerade auch in den beiden Bereichen eigentlich gibt es ja auch viele Autodidakten. Das heißt, es wird dann, also die Bewerbungsunterlagen werden dann auch von einer Jury eingesehen, die mit Fachexpertinnen und Experten besetzt ist, die dann wirklich prüfen, ob die Qualität der Arbeiten auch professionellen Standards entspricht. Und das ist sozusagen, also einerseits muss eben erkennbar sein, dass es in dem konkreten Lebensfeld dann zentralen Stellenwert einnimmt, die Arbeit als Künstlerin oder Autorin. Und zum anderen eben wirklich, dass die künstlerische Qualität so ist, dass sie gängigen Standards entspricht.
Das heißt, die Altersstruktur ist dann auch gemischt durchaus der Teilnehmerinnen.
Ja, da haben wir tatsächlich, also ganz zu Beginn, als die Kunst von Kunst zu Leben an den Start gebracht wurde, war eines der großen Kritikpunkte, die auch oft wieder benannt werden, dass viele Ausschreibungen oder Programme für Künstlerinnen und Künstler bis 35 nur geht. Das ist für männliche Künstler oft nicht ein so großes Problem, aber gerade für die Frauen gibt es da einfach durch die Zeit, die sie dann doch oft mit den Kindern auch verbringen, sind bestimmte Freiräume eigentlich dann erst ab Mitte 30 wieder gegeben. Mhm. Und von daher war das ein Anliegen von uns sowohl schon bei der Kunst von Kunst zu leben, als auch jetzt bei diesem Programm, dass es sich zwar im Kern schon um Absolventinnen aus Kunsthochschulen oder an junge Frauen richtet, aber wir haben gesagt, wenn das sozusagen in der Lebensphase eine Neuorientierung gibt, die eben in Richtung Kunst oder Literatur geht, ist es dann auch möglich, in späteren Lebensphasen einzusteigen. Entscheidend ist eben tatsächlich die künstlerische Qualität. Also hatten wir unter den Autoren zum Beispiel eine, die Mutter von 5 Kindern ist und dann so in den 50ern eingestiegen ist in das Projekt. Also das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass das Alter kein Ausschlusskriterium ist.
Wie zeitaufwendig ist das Ganze? Ist das sozusagen tätigkeitsbegleitend oder müssen die Teilnehmerinnen fulltime dafür investieren? Wie viel Zeit nimmt das ganze Projekt in Anspruch?
Das ist schon so, dass das also kein Fulltime-Projekt ist, aber durchaus sehr zeitintensiv ist. Also das sagen wir inzwischen auch wirklich den Bewerberinnen, dass sie das für sich auch wirklich nochmal abklären, ob sie diesen zeitlichen Aufwand auch einbringen können. Also zum einen sind das also von uns vorgeschlagen bis zu 5 größeren Treffen mit den Tandempartnerinnen und Tandempartnern, also den Mentoren. Und das jetzt in Zeiten des Zooms ist es dann oft noch kleinteiliger, aber das ist sozusagen ein Schwerpunkt, wo er dann oft auch Vor- und Nacharbeiten mit dranhängen. Und dann das Fachprogramm ist so im Durchschnitt über das Jahr eine Veranstaltung pro Monat. Mentoring-Kunstdurchgang gibt es dann ein gemeinsames Ausstellungsprojekt, also quasi nach dem Abschluss des jeweiligen Durchgangs, verbunden auch mit der Erstellung einer eigenen Broschüre oder einem kleinen Katalogs. Und das ist auch was einfach einen großen zeitlichen Aufwand parallel bedeutet. Also die Abstimmung, dann die Entscheidung, welche Bilder kommen in den Katalog, welche Bestandteile sollen noch als zusätzlicher Text dazu. Also das sind so viele kleine Bausteine. Also neuerdings haben wir auch eine sogenannte Tea Time. Das ist so ein Austauschformat zwischen den Mentorinnen und Mentees einmal im Monat, wo jeweils ihre Arbeiten vorstellen. Also das summiert sich einiges. Also macht Sinn, den Rücken frei zu haben für noch eine zweite Beschäftigung eigentlich neben dem, was man sonst so tut.
Inwiefern profitieren jetzt die Mentees von den Mentoren? Also ihr macht ja auch Evaluierungen und fragt das ab sicherlich. Also kann man das so in Schlagworte fassen?
Dass die Mentoren in der Literatur ihre Mentees mit zu Buchmessen zum Beispiel nehmen und die dann auch mit an begleiten. Also das sind so Dinge, die man sonst so nicht bekommt. Also und es ist auch in aller Regel so, dass wirklich die Kontakte auch weit über den eigentlichen Mentoring-Durchgang hinausgehen. Also das ist sozusagen so, man fragt ja sonst nicht so schnell mal jemanden, ob der einem in bestimmten Fragestellungen behilflich sein kann. Und da ist sozusagen eine Möglichkeit auch immer mal, wenn eine neue Bewerbung ansteht oder dass man da nachfragen kann.
Im Grunde also, so eine Vertrauensbasis, auf einem kurzen Dienstweg, wie man so schön sagt, Dinge zu fragen, die man sich sonst so nicht traut.
Genau, und dann vermitteln die natürlich wirklich ganz viele Hintergründe auch. Also auch jetzt im Bereich der bildenden Kunst, also dass so verschiedene Formate vorgestellt werden oder auch eigene Erfahrungen bei Ausstellungsgestaltung da sind. Bis dahin, dass eben zum Teil Texte geschrieben werden, die dann also über die Arbeit der Mentee, die die Mentees dann weiter nutzen können. Also das kann auch so ganz konkrete Formen haben. Und was aber sehr schön ist, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass uns sowohl die Mentees als auch die Mentoren eben rückmelden, dass auch auf der anderen Seite ganz wertvolle Impulse sind. Also ganz praktisch hat zum Beispiel eine Mentee für ihre Mentorin eine Website erstellt. Oder es geht zum Teil auch also im eigentlichen künstlerischen Bereich, dass da auch Ideen aufgegriffen werden, also dass man da auch sich gegenseitig anregt in der inhaltlichen Arbeit. Was für Mecklenburg-Vorpommern insgesamt ein ganz schöner Nebeneffekt ist, dass wirklich diese verschiedenen Generationen A voneinander wissen und B sich eben wirklich auch in die jeweilige gemeinsame Arbeit einbeziehen. Also gerade bei Ausstellungen ist es ja oft so, dass es Gemeinschaftsprojekte sind. Und da ist es jetzt ganz oft, dass entweder die Mentees untereinander sich anfragen, weil die jetzt voneinander wissen, und auch eben wissen, wenn ich zu dem Thema was machen will, wen kann ich da anfragen? Wer ist in dem Bereich unterwegs? Aber auch zwischen den Mentoren und Mentees. Also, dass da also auch nochmal unter den Generationen wirklich eine viel intensivere Zusammenarbeit stattfindet als ohne das Projekt. Wage ich zu behaupten. Also, das haben wir jetzt nicht evaluiert, aber es ist so, wenn man da so draufschaut, scheint das eines der Ergebnisse zu sein.
Und das Projekt wird jetzt wie finanziert?
Also das Projekt, also auch schon die Kunst von Kunst zu leben, ist Teil der Finanzierung aus dem Bereich des ESF im Bereich Gleichstellung.
Also Europäischer Sozialfonds über EU-Mittel.
Genau. Genau. Und dann aber im Prinzip zum Teil über Ländermittel querfinanziert und auf jeden Fall über die Ministerien dann ausgereicht.
Und die Mentoren machen das rein ehrenamtlich?
Also es gibt ja im Bereich der Gleichstellung mehrere Mentoring-Projekte. Einmal im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Verwaltung, in den Hochschulen, an den Universitäten. Und da ist es in aller Regel so, dass die Mentorinnen und Mentoren das ehrenamtlich machen. Im Bereich der Kunst ist allerdings die Situation auch von der Literatur, dass auch sehr erfolgreiche Künstlerinnen oder Autoren einfach finanziell in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, als jetzt ihre Kolleginnen an den Universitäten oder in der Wirtschaft, wenn die als Mentoren unterwegs sind. Und deswegen haben wir uns entschieden, zumindest eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Also so, dass da eine Anerkennung der Arbeit noch zusätzlich ist zu dem, dass sie ehrenamtlich das machen.
Du hast es gesagt, ein Teilbereich dieses Mentoring-Kunstprogramms ist das Alumni-Programm, wo du im Grunde genommen künstlerische Bereiche mit nicht-künstlerischen Bereichen zusammenbringst. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen genauer sprechen.
Dass wir explizit ein Alumni-Programm als eigenen Programmbaustein haben, ist tatsächlich jetzt erst mit dem vierten Durchgang gekommen. So im ersten Durchgang hatten wir ja noch keine Alumni. Und dass wir mit den Alumni zusammenarbeiten, hat sich eigentlich so peu à peu entwickelt. Und eben bis dahin, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich gut, diesen Bereich, der ist jetzt so gestärkt, dass es ein eigener Schwerpunkt auch wird. So, und das haben wir dann bei der letzten Antragstellung auch so formuliert und freuen uns sehr, dass dem auch stattgegeben wurde. Und zum Teil hängt das aber auch damit zusammen, dass ich ja vorher schon im Bereich die Kunst von Kunst zu leben, da haben wir sehr crossover gearbeitet. Also das ging schon auch sehr in Regionalentwicklung und da waren immer auch Querschnitte zum Beispiel zu Kunst und Kirche. Das ist ein ganz wichtiger Arbeitsbereich, wo Künstlerinnen oder Autorinnen ja auch Lesungen oder Ausstellungen, Kirchenräumen oder kirchlichen Zusammenhängen machen können oder Projekte entwickeln. Dann ist ein anderer Bereich Kunst und Wissenschaft, den wir in der Kunst von Kunst zu leben, auch schon in Kooperation mit der Universität Rostock entwickelt haben und dann die Ergebnisse im Max-Planck-Institut in Rostock ausgestellt haben. Also so von daher war das ein Ansatz, wo ich auch herkomme, immer zu gucken, dass über den Kunst- und Kulturbereich hinaus auch, also wir hatten zum Beispiel auch Informationsveranstaltungen über Liederförderung, also dass man in den landwirtschaftlichen Sektor schaut, wo es da Querschnittsthemen gibt. Also das ist so ein Bereich, mit dem ich schon reingegangen bin ins Projekt und der natürlich automatisch auch weitergelaufen ist, weil da Kontakte zu konkreten Menschen bestehen und das ist so das eine. Und der andere Bereich ist, der jetzt im Kontext vom Mentoring den Ausschlag gegeben hat, dass eine Mentoring-Community unter diesen verschiedenen Gleichstellungsprojekten gibt. Und da ist seit einigen Jahren auch eine Fachstelle eingerichtet worden. Und durch diese Fachstellenarbeit gibt es einen ganz intensiven Arbeitszusammenhang, so dass wir also halbjährlich uns explizit treffen mit allen Programmverantwortlichen. Wir sind insgesamt 18 Programmverantwortliche in diesen verschiedenen Projekten. Und da hat sich dann, was so der aktuelle und neue Schwerpunkt ist, Kunst und Wirtschaft rauskristallisiert. Das quasi beim Kaffeetrinken, bei unserem Netzwerkarbeitstreffen. So bin ich mit einen der beiden Programmverantwortlichen von dem Wirtschaftsmentoring vor 3-4 Jahren ins Gespräch gekommen. Und irgendwie fanden wir das beide interessant zu gucken, wie kann sich eigentlich, wo gibt es Anknüpfungspunkte untereinander, die vielleicht interessant sein könnten, dass wir die ausbauen. Und das hat sich also interessant gestaltet, dass es in dieser aktuellen Mentoring-Programmförderung wirklich der zentrale Schwerpunkt neben einigen anderen im Alumni-Bereich ist.
Und hat das jetzt schon stattgefunden, diese Kombination aus Wirtschaft und Kunst, oder ist das sozusagen im nächsten Jahr dann?
Das ist so, dass also so kleinere Ansätze seit 3-4 Jahren sind. Und zwar da ausgehend vor allem vom Wirtschaftsmentoring. Peggy Hillebrand ist da meine Kooperationspartnerin und die hat das unter dem Motto Wirtschaft trifft Kunst, Kunst trifft Wirtschaft gemacht. Und bis dahin war es so, dass zum Beispiel zu dem Treffen im Bereich des Wirtschaftsmentorings ein, zwei Künstlerinnen so ein Arbeitstreffen gestaltet haben, also so ein Workshop. Das war zweimal jetzt in Meslin. Und dann haben die Tandems sozusagen künstlerisch miteinander gearbeitet. So konkret zum Beispiel, dass beide im selben Format eine Leinwand hatten, so in, ich glaube, A3-Format, und dann jeweils darauf gemalt haben und die dann gewechselt haben und in der Arbeit der anderen weitergemalt haben. Und dann im Nachgang dazu eine Reflexion war und darüber nochmal ganz andere Formen von Kommunikation auch entstehen, also die dann auch wieder für die andere Tandemarbeit interessant sind. Also das waren so die Ansätze, oder das finden regelmäßig Roundtable statt, gerade im Bereich der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. Und da haben dann punktuell auch Künstlerinnen mit dran teilgenommen.
So hast du unmittelbar miterlebt, ja, welche Gespräche, welche Reflexionen sich dann im Anschluss dort gebildet haben. Also ich will darauf hinaus, wo gab es denn diese Anknüpfungspunkte, wo man gemerkt hat, Mensch, du denkst ja darüber ganz anders, oder wie gehst du denn mit einer leeren Leinwand im übertragenen Sinne mit dem leeren Blatt um? Projekte sind ja auch in dem Sinne in der Wirtschaft auch immer wieder ein leeres Blatt, wo man bei Null anfangen muss. Also hast du das direkt miterlebt oder zumindest die mündlichen Überlieferungen?
Ja, ich war wirklich bei diesen beiden Veranstaltungen mit dabei. Es war eigentlich so am Anfang von dem Prozess da auch so eine Vorsichtigkeit, so dieses, kann ich denn malen? Und also so als Anwärmphase war auch, gab es zwei Gruppen mit jeweils ganz großen Leinwänden, die so auf mehreren Tischen dann lag. Und da hat man dann auch, also das war eigentlich, waren die Leute angehalten, nicht so viel während des Prozesses zu sagen, sondern eigentlich eher in eine Interaktion zu gehen, indem man sich untereinander wahrnimmt. Und das war einfach interessant zu sehen, so wer selbstbewusst irgendwie angefangen hat zu gestalten, wer so erstmal geguckt hat. Also das, also von da konnte man einiges beobachten und kann jetzt so prägnante Sachen gar nicht sagen, was jetzt so im Nachgang gesagt wurde, aber es ist schon dieses, war für alle eigentlich total wertvoll. Also einmal, dass eine Irritation da ist, dass plötzlich jemand anderes in dem eigenen Bild rummalt. Auf der anderen Seite aber auch, wie da so Prozesse sich entwickeln können. Also so, und wir haben jetzt nicht so eine sehr ausführliche Auswertungsrunde gehabt, also es waren eher nur so einzelne Impulse. Aber ich denke, die einzelnen Tandems sind da sicher auch für sich noch im Nachgang intensiver ins Gespräch gekommen. So sich zu erleben und den anderen zu erleben, wie forscht geht jemand im Prozess rein, wie klar setzt er Akzente und wie ist er aber auch in der Lage, sich zurückzunehmen, wenn die andere Person was einbringt. Also diese Interaktion, die wird nochmal viel anschaulicher deutlich als so im normalen Tagesgeschäft.
Hat das Projekt auch dazu geführt, dass vielleicht den Künstlerinnen klar geworden ist, Mensch, ich habe da Fähigkeiten, die kann ich sozusagen über meinen eigentlichen künstlerischen Bereich auch weitergeben an andere im nicht-künstlerischen Bereich? Also sowas eben wie Perspektivwechsel oder Mut, also auch wenn man Dinge eben noch gar nicht so genau weiß, wie das Ergebnis ist, ne? Also so ist ja ein künstlerischer Prozess. Man fängt irgendwie an, man hat sich zwar Gedanken gemacht, aber irgendwie verlaufen die Projekte ja manchmal ganz ungeplant. Und das sind, glaube ich, Dinge, die vielleicht in der Gesellschaft noch nicht so gelernt sind und die Gesellschaft aber heute aushalten muss. Also ein Projekt zu beginnen und nicht zu wissen, wie ist das Ergebnis, weil sich einfach vieles so schnell ändert und die Zeiten ja so schnelllebig geworden sind.
Also das ist ein ganz interessanter Prozess und auch Diskurs, der sich jetzt ganz im Konkreten jetzt mit diesem Durchgang in dem Cross-Mentoring, was Teil des Alumni-Programms ist, jetzt zeigt. Also wir haben, wie gesagt, dadurch, dass das jetzt ein eigener Schwerpunkt ist, auch erstmalig so aktuell mit 7 Tandems, bestehend aus je einer Künstlerin und einer Unternehmerin. Wir haben uns da auch entschieden, anders als sonst bei den Mentoren, tatsächlich ausschließlich mit Frauen zu arbeiten. Das war schon, diese Unterschiedlichkeit war eigentlich schon zu Beginn deutlich, also schon in den Vorabsprachen mit der Peggy Hildebrand aus dem Wirtschaftsmentoring, dass sie genau wissen wollte, so jetzt sag mal, was wir wann machen und was das Ergebnis ist. Und ich gesagt habe, das geht nicht, da brauchen wir gar nicht anzufangen, da kann ich die Künstlerin irgendwie nicht zu bekommen. Und da haben wir dann, also das war schon so ein Prozess vom halben Jahr, auch wo wir geguckt haben, wie können wir das jetzt so gestalten, dass die Frauen aus der Wirtschaft das interessant finden und aber auch die Künstlerin an vielen Stellen doch sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Und dann war tatsächlich dann das zentrale Bild, über das wir auch, als wir so die ersten Zusammentreffen hatten, das von dem weißen Blatt. Alle gesagt haben, wir haben jetzt hier ein weißes Blatt vor uns. So eine Erfahrung, die Künstlerinnen permanent haben, im direkten und übertragenen Sinne. Und die für die Frauen aus der Wirtschaft aber ein Bild waren, auf das sie sich einlassen konnten, obwohl noch nicht klar ist, was zum Schluss warum kommt. Also da sind interessante Annäherungen jetzt auch passiert. So. Und also dann auch so Situationen, wo jetzt ein Tandem dann so nach dem weißen Blatt dann schon doch sehr konkreten Plan hat und dann aber die Künstlerin fand, das ist uns jetzt aber doch zu festgezurrt schon und die wieder zum weißen Blatt zurückgegangen sind. Ja, austarieren von unterschiedlichen Arbeitserfahrungen einerseits. Andererseits hatten wir jetzt aber auch so ein Get-Together, wo die Künstlerin und die Frauen aus der Wirtschaft vormittags so gemeinsam Kunststationen gestaltet haben. So künstlerische Prozesse, die von den Künstlerinnen initiiert wurden in 3 Workshops, die parallel gelaufen sind und nachmittags eine Dozentin so wirtschaftliche Herangehensweisen dargestellt hat. So. Und da war es im Ergebnis total interessant, dass sowohl die Künstlerin als auch die Unternehmerin gesagt haben, es gibt viel größere Schnittmengen und Gemeinsames und dass sie sich sehr dagegen verwahrt haben, zu sagen, dass es jetzt so unterschiedliche Positionen sind. Man muss dazu aber auch den Kontext hier in Mecklenburg-Vorpommern sehen, das sind ja dann auch oft Frauen aus kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen, die wir jetzt als Unternehmer in dem Prozess dabei haben. Wäre sicher nochmal anders, wenn das jetzt die Geschäftsführerin von einem großen Konzern wäre. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch nochmal andere Ergebnisse entstehen. Und wir hatten ja jetzt gerade in unserem letzten, wir machen viele jetzt auch per Zoom, in unserer letzten digitalen Kleinrunde, auch seitens der Künstlerin doch ein großes Selbstbewusstsein, gerade in die Richtung, wie du das gesagt hast, dass wir ja aktuell in Zeiten leben, in denen diese Stringenz, mit der über Jahre gearbeitet wurde und diese Planbarkeit massiv in Frage gestellt ist. Jetzt ja gerade wieder aktuell auch mit dem neuesten Lockdown, der sich mehr und mehr eher herausstellt und den ganzen Entscheidungen. Also dass doch ja mehr prozesshaft gearbeitet werden muss und mit vielen Unbekannten. Und da sehen sich die Künstlerinnen tatsächlich auch wirklich in einer, ja, also das, oder sehen das als gesellschaftliche Herausforderung, in diese Prozesse auch reinzugehen. Und da wirklich miteinander zu gucken, Formate auch zu entwickeln oder Vorgehensweisen zu entwickeln, die da eine andere Gelassenheit geben, würde ich mal sagen, so vielleicht.
Genau, das sind eigentlich Erfahrungswerte, auf die Künstler zurückgreifen können, ne? Wo sie, wie du sagst, Gelassenheit ist ein sehr schönes Wort und auch wiederum wahrscheinlich anderen Mut zu machen, dass Fehler in solchen Prozessen auch ganz normal sind, ne? Und dass man vielleicht nicht mehr diese 5-Jahrespläne, die wir noch aus DDR-Zeiten kennen, aufstellt, sondern dass man diese kleinen Sprints hat und ein großes Projekt in viele kleine Abschnitte teilt, auch um sie überschaubarer zu machen, ne? Also viele, glaube ich, sind deshalb so mutlos, weil diese Herausforderungen heute so erdrückend groß sind. Und ich glaube, es bleibt nur der Weg, die in viele kleine Abschnitte zu unterteilen, um da nicht gleich von vornherein den Mut zu verlieren. Ne?
Genau dieser Diskurs, der jetzt als zusätzlicher dazu gekommen ist, so wie der auch gut gestaltet werden kann innerhalb des Alumni-Programms.
Ganz kurz, weil du schon drauf das schon erwähnt hast. Also es sind Frauen aus eher kleineren mittelständischen Unternehmen. Und sind es bestimmte Branchen oder vielleicht kannst du einfach mal, also ohne jetzt Namen zu nennen, 3, 4 Beispiele sagen, was das für Unternehmen sind, aus denen die Frauen kommen oder sind wahrscheinlich deren eigene Eigengründungen?
Na, teils, teils. Also das eine ist tatsächlich ein Softwareunternehmen, das auch international agiert. Ist es aber auch jemand, die in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat und sich jetzt selbstständig gemacht hat und als Coach arbeitet. Also die Bandbreite macht es eigentlich aus. Dann ist im Bereich Klimatechnik jemand mit dabei. Also ist ja keine Geheimnisse sozusagen. Aus dem Umweltplan in Stralsund haben wir die Geschäftsführerin mit am Start.
Was ist deren Motivation? Also ich denke mal, dass ihr wahrscheinlich als Projektträger auf die Unternehmerinnen zugegangen seid. Aber was überzeugt die oder was sagen die? Ja, Mensch, das nehme ich für mich mit und deshalb investiere ich diese Zeit.
Also bei der Auswahl hat uns tatsächlich sehr die Peggy Hildebrandt auch unterstützt oder Kolleginnen von ihr, weil da bis dahin eigentlich nur wenig Arbeitszusammenhänge tatsächlich bestanden haben. Wir hatten zum Anfang so einen kurzen Fragebogen erarbeitet, wo wir das ein Stück versucht haben zu erfassen. Tatsächlich das spannend zu finden, wie Künstlerinnen einfach von ihrer Art und Weise an Prozesse herangehen, dass das interessant ist. Aber dann sind es auch zum Teil Frauen, die auch künstlerisch interessiert sind. Ja, auch, glaube ich, dieser konkrete persönliche Austausch, da mal einen Einblick zu bekommen in die Welt der Künstlerin. Also dadurch, dass es auch ja so ein fester Rahmen ist, zeitlich begrenzt auch, dass man weiß, okay, das ist mal ein sich einlassen, so eben für diesen Zeitraum. Und dann kann ich aber auch wieder rausgehen. Ich glaube, das ist auch nochmal was. Also das schafft keine dauerhafte Verpflichtung so. Ja, wahrnehmen können von Frauen, die ja quasi auch unternehmerisch tätig sind als Künstlerinnen, Autorinnen. Aber eben in einem ganz anderen Bezugsrahmen. Und ich glaube, das ist ein Stück Neugier auch einfach zu sehen, wie machen die das eigentlich und was sind deren Schwerpunkte. Und aber auch so zum Teil zu schauen, inwiefern können auch von den Künstlern Impulse in das eigene Unternehmen reingehen. Also das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Beweggrund bei vielen gewesen. Ja, also tatsächlich eben so ähnlich wie, was ich jetzt erzählt hatte von Wirtschaft trifft Kunst in den Workshops da in Mestin, einfach über Kunst auch nochmal andere Prozesse auslösen zu können und da eben auch mit Künstlern im Austausch zusammen sowas zu entwickeln.
Zum Beispiel ganz konkret, was sind das für Prozesse?
Ein gemeinsames Projekt zwischen einer Künstlerin und Unternehmerin war zum Beispiel, dass sie eine Irritation im Unternehmen bewirkt haben, quasi einen Freiraum auf dem Parkplatz geschaffen haben durch künstlerische Darstellung, in dem dann die Geschäftsführerin und die Künstlerin saßen und zu einem bestimmten Thema sich ausgetauscht haben. Ja, dass das einfach eine Irritation in den gewohnten Betriebsabläufen gebracht hat, weil das eigentlich die Parkplätze waren, die genutzt werden konnten. Es war jetzt nicht mehr die Hauptbetriebszeit, aber die Geschäftsführerin hat dann auch darauf bestanden, dass das eben noch eine Woche quasi freigehalten wurde.
Ein Ort des Austauschs, so als künstlerische Intervention, wenn man so will. Vielleicht als Anstoß, dass die Leute nicht gleich in ihre Autos steigen und nach Hause fahren, sondern ja, vielleicht nochmal sich austauschen, oder?
Genau, also es ist einfach so auch das Element der Kommunikation, das dem auch ein wichtiger Stellenwert beigemessen wurde. Und das kann aber auch so ganz konkrete praktische Dinge bedeuten. Wir haben auch eine dabei, die das U-Boot-Museum in Sassnitz leitet. Und die haben nächstes Jahr Jubiläum. Und da ist jetzt mit der Künstlerin ganz konkret am Schauen, wie sie da auch im Unternehmen quasi auch einfach einen Beitrag mit einbringt für diese Festzeit dann.
Gibt es Überlegungen, sowas vielleicht auch in die Verwaltung, mit der Verwaltung zusammen zu machen, also Künstlerinnen und Verwaltung?
Also über unser Cross-Mentoring bisher noch nicht. Gleichwohl, dass es ja solche Ansätze gibt. Bei der letzten Landeskulturkonferenz habe ich einen Workshop mit Kati Matutat vom Köppenhaus vorbereitet, wo wir genau solche Ansätze vorgestellt haben tatsächlich. Das gibt Jasmin Vogel, ist Kulturamtsleiterin in einer kleinen Stadt in Westdeutschland. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat. Und die ist sehr kreativ, was Prozesse in Verwaltungen betrifft. Und die hat eben tatsächlich Workshops mit Künstlerinnen auch initiiert, wo genau die Verwaltungsabläufe in der Stadt sich angeschaut wurden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch innerstädtische Prozesse organisiert wurden mit Künstlerinnen und Künstlern zum Thema, welche der 17 Agenda 2030 Ziele wollen wir in unserer Stadt gestalten und wie wollen wir das machen? Also da haben wir jetzt noch keinen konkreten Ansatz für unser Bundesland gefunden, halte ich aber für eine sehr sinnvolle Idee.
Warum sind Künstler ebenso geeignet, Dinge zu sehen, die andere Menschen vielleicht nicht so sehen? Du bist ja, hast ja erzählt, auch biografisch, dass du eigentlich schon lange mit Künstlern immer im Austausch bist. Gibt es da Fähigkeiten, wo du sagen kannst, ja, das begegnet mir immer wieder? Und das wäre eben auch wichtig, in andere gesellschaftliche Bereiche einzubringen. Also was sind das für Fähigkeiten, die Künstler so besonders machen?
Ich glaube, es gibt Menschen, die diese Fähigkeiten haben. Und weil sie diese haben, werden sie Künstler. So, also weil das letztlich total unattraktiv ist, Künstler zu werden. Also was jedenfalls die gesellschaftliche Situation betrifft, die wirtschaftliche Situation vor allem. Also ich weiß zum Beispiel von einer Mentorin, die also auch hier Kunstpreise im Land bekommen hat und so, dass sie ihrer Mentee erstmal sehr klar gesagt hat, willst du überhaupt Künstlerin werden, weil das letztlich ein ganz harter Job ist. So. Und ich erlebe Künstlerinnen und Künstler als Menschen, die da eine Idee haben, eine Wahrnehmungsfähigkeit in der Welt und auch eine Fähigkeit haben, das zu übersetzen und reinzutragen in die Gesellschaft. Und das ist für sie so essentiell, dass sie sagen, ich kann nur als Künstlerin arbeiten oder als Künstler. Ich habe für mich so ein Bild, das ist so, so wie Fische, die im Wasser schwimmen müssen, bei all den Nachteilen, die das auch verglichen mit anderen Berufen in der Gesellschaft mit sich bringt. Weil wenn sie es nicht tun, sind sie wie ein Fisch am trockenen Ufer und haben einfach ihre Lebensvoraussetzung nicht. Also ich glaube, das ist wirklich so eine innere Notwendigkeit, das, was man selber befähigt ist, wahrzunehmen, in eine äußere Gestalt zu bringen. Und damit haben aber gerade Künstlerinnen in den unterschiedlichsten Bereichen so eine Unbedingtheit, mit der sie unterwegs sind. Also und letztlich eine Freiheit auch, da auch die Dinge konsequent zu Ende zu denken und konsequent nach außen hin auch darzustellen, egal ob es Irritationen bringt, sondern da irgendwie genau das tun zu müssen. Und da finde ich die Zusammenarbeit einfach total spannend. Also weil, und da ist für mich dann auch der Bogen tatsächlich zur DDR-Kirche. Wir arbeiten ja quasi auch mit der vierten Dimension als Theologinnen und Theologen, aber auch sonst in der Kirche. Also wirklich eine Ebene mit einzubeziehen, die, wenn man sich darauf einlässt, wirklich eine andere Grundlegung von gesellschaftlichem Miteinander geben. Und von daher eben so Projekte wie die Menschenrechte, die jetzt nicht nur religiös motiviert sind, aber also wirklich zu sagen, wir sehen, wie die Dinge sind, aber aus diesem Wahrnehmen von den Dingen, die über das Alltägliche hinausgehen, wagen wir uns, die Welt neu zu träumen tatsächlich. Und das ist was mir in meinem Leben wirklich total wichtig ist, sich nicht an den Gegebenheiten irgendwie festzumachen und dabei stehen zu bleiben, sondern zu sagen, es geht auch alles ganz anders. Und das ist so meine persönliche Motivation, total gerne mit Künstlern zusammenzuarbeiten, weil sie sich da nicht irgendwie beschränken auf das, was scheinbar das Machbare ist.
Die Welt neu zu träumen, das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, liebe Frauke. Also ich freue mich, dass du die Künstlerinnen und Künstler in ihrem Weg mit so einem schönen Mentoring-Projekt betreust und hoffe, du dringst damit noch in möglichst viele gesellschaftliche Bereiche vor. Hab vielen Dank für dieses schöne Interview und weiterhin gutes Gelingen. Frauke Lietz war das. Vielen Dank.
Ja, danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte, von der Arbeit zu erzählen.